Ich habe auch viel Resonanz bekommen, ehrlich gesagt, von Sprechern, von Zeitungen. Und ich hätte noch viel mehr Interviews geben können, aber ich habe keine Lust, immer das Gleiche zu erzählen. Also ihr seid eigentlich die Einzigen.
KI, wir müssen sprechen.
Der Podcast mit Anna-Sophia Lumpe und Sebastian Eck.
Heute mit einer super eiligen Folge. Die ganze Branche redet über diesen Fall, denn eine der bekanntesten Stimmen Deutschlands hat es geschafft, sich gegen eine KI-Version seiner selbst zu wehren. Wir reden natürlich von der Stimme von Bruce Willis. Die hat noch ganz andere Sätze gesagt, außer Yippie-Yay, Schweinebacke. Und zwar ohne, dass der Besitzer davon wusste. Manfred Lehmann ist heute bei uns zusammen mit seinem Anwalt, dem Inhaber der Kanzlei Jüdemann Rechtsanwälte in Berlin. Herzlich willkommen, Kai und Manfred. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Dankeschön.
Hallo.
Ihr seid bei Omni Audio in Berlin. Vielen Dank an das Studio für die Unterstützung. Manfred, hattest du schon ein Latte Macchiato? Ich habe gehört, das ist der Drink deiner Wahl.
Ja, nee, ich habe vorher einen getrunken, weil wir waren essen, also mit Frau essen und dann zum Schluss ein Latte Macchiato. Und wenn ich zwei trinke, kann ich nicht schlafen.
Okay. Was soll ich hier machen wolltest?
Ja, ihr seid in ganz vielen Zeitungen, aber niemand hat bisher mit euch beiden gesprochen, bis jetzt. Anna und ich freuen uns sehr, dass wir das exklusiv hier machen im Podcast. Vielleicht nochmal, Manfred, zu Anfang. Wie hat das Ganze denn angefangen? Also wie hast du überhaupt davon erfahren, dass deine Stimme als KI-Version irgendwo im Netz auftaucht?
Mich hat mein Schwiegersohn angerufen, irgendjemand hat ihm erzählt, du, da höre ich Manfred Lehmann, kann nicht Manfred Lehmann sein. Ich schick dir das mal und da habe ich das gehört und habe gesagt, das ist gut gemacht, aber bin nicht ich. Und dann habe ich gedacht, naja, erstmal gar nicht gedacht. Und dann später ist mir aufgefallen, also jeder Synchronsprecher und alle sagen, oh Scheiße, und können uns bald einen neuen Job suchen und die KI kommt und dann haben wir alle nichts mehr zu tun. Und da dachte ich, na, irgendwas musst du doch mal machen. Weil, ich meine, mir ist es egal im Grunde genommen, weil ich bin aus dem Alter raus und habe auch mein Geld verdient. Also heute nicht viel, aber ich meine, ich musste nicht klagen, aber ich habe gedacht, nee, für meine Kollegen und für meine Tochter Dascha Lehmann und für Dennis Schmidt-Voss, Dascha Schmidt-Voss und Dennis Schmidt-Voss. Und meine Enkelin, jetzt sucht sie dir mal einen Rechtsanwalt. Mhm. Und ich habe gedacht, welchen? Da habe ich geguckt im Internet und habe mir den schönsten ausgesucht.
Oh.
Und so ist das eben entstanden. Und dann habe ich gedacht, nee, jetzt ziehst du das mal durch, aber nicht, weil ich da Geld verdienen wollte, weil viel verdienen ist da nichts, weil ich musste auf was reinstecken. Und dachte, da müsste das jetzt mal ein Urteil einfach geben für die vielen anderen Synchronsprecher und überhaupt Sprecher, dass nicht jeder irgendwelche Stimmen benutzen kann. Und so bin ich zu Herrn Jüdemann gekommen. Und der hat das angenommen und es hat 2,5 Jahre gedauert, die das Urteil kam.
Nicht ganz so lange. Ich glaube, ich muss noch eine Sache ergänzen vielleicht. Was ja auch störte oder dich gestört hat, war auch die Ausrichtung, die politische. Der Seite, die war tatsächlich rechtslastig. Die war rechtslastig, Kritik an Bundesregierung wunderbar, aber die hatten dann solche Merchandise-Artikel wie ich bin heute eine Tasse oder Sachen gegen Woke und so weiter und so fort. Mhm. Und sich als Sprecher in eine politische Ecke drücken zu lassen.
Durch so ja, was, nee, mir war das einfach zu blöd. Ich hätte das nicht gesprochen, weil das nicht, also da auch nicht für Geld. Ich hätte das nicht gemacht, weil eben rechtslastig war komisch irgendwie.
Na, mir ist es aufgegangen nachher, weil wir geschaut haben, ist das jetzt eine kommerzielle Seite, die da aufgestellt ist? Ist es eine rein private Geschichte? Aber es gibt immer eine Abwägung bei Persönlichkeitsrechten zwischen Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Kunstfreiheit und den Rechten des Einzelnen. Das war eine gewerblich ausgerichtete Seite, weil die auch einen Merchandise-Shop hatten. Und diesen Merchandise-Shop, den der Manfred gar nicht gesehen hatte, da wurden diese rechtslastigen Artikel verkauft. Und das gab natürlich einen ganz, ganz unangenehmen Unterton bei der ganzen Angelegenheit. Was auch wichtig war nachher fürs Verfahren. Weil das war eins der Argumente des Gerichtes auch, zu sagen, man muss sich nicht gegen seinen Willen politisch vereinnahmen lassen.
Mhm. Wenn ihr jetzt auf das Urteil blickt, seid ihr denn zufrieden, Kai? Bist du damit cool, was da rauskam?
Das ist super, bis auf den Zinsantrag, den ich irgendwie 3 Prozentpunkte zu hoch gestellt habe. Aber sonst haben wir zu 100% gewonnen. Wir haben alle unsere Argumente durchgebracht.
Ich habe auch viel Resonanz bekommen, ehrlich gesagt, von Sprechern, von Zeitungen. Und ich hätte noch viel mehr Interviews geben können, aber ich habe keine Lust, immer das Gleiche zu erzählen. Also ihr seid eigentlich die Einzigen.
Da freuen wir uns sehr und auch natürlich eben über diesen solidarischen Aspekt, Anna ist ja Vorsitzende des Sprecherverbands, ja. Und deswegen ist das tatsächlich ja wirklich, was wir auch unseren KollegInnen einfach vor die Füße werfen und sagen, guckt mal, so kann es laufen. Die Frage ist aber auch direkt an dich, Kai, gibt es denn jetzt im Prinzip für andere eine einfachere Klagemöglichkeit? Also ist dieses Urteil auf andere Fälle anwendbar?
Ich glaube, es ist ein logisches Urteil, wenn wir uns anschauen, was für Entscheidungen es gab vorher schon zu Stimmimitationen, zur Persönlichkeitsrechtsverletzung an der Stimme, am Recht am eigenen Bild. Was wir bisher nicht hatten, ist eine Klarstellung, dass auch die Kunststimme durch das Persönlichkeitsrecht geschützt ist. Also nicht nur die normale Stimme, das war ein Argument übrigens der Gegenseite auch, die sagte, hör mal zu, der Manfred hört sich doch ganz anders an der Gerichtsverhandlung, das ist doch gar nicht Bruce Willis. Mhm. Das sagt das Gericht natürlich auch und zu Recht auch. Auch die Kunststimme, die an vielen Nuancen kommen kann, also jeder Sprecher hat ja verschiedene Schauspieler, die er nachspricht, verschiedene Nuancen nachspricht, auch die ist geschützt. Maßgeblich ist natürlich die Frage der Identifizierbarkeit der Person. Wenn ich keine Identifizierbarkeit habe, dann habe ich auch keine Rechtsverletzung. Und da kommen wir nachher zu der Frage, wie löst man das eigentlich, oder das machen wir bestimmt später, wie löst man das eigentlich zukünftig auch für die Sprecher und Sprecherinnen, die nicht identifizierbar sind?
Ja, mit dem Bruce Willis ist auch so eine Geschichte. Ich habe schon ein paar mehr gemacht als nur Bruce Willis. Also von daher muss man nicht immer auf Bruce Willis reiten, aber der ist natürlich mit vielleicht der bekannteste.
Also ich glaube, jeder, der hier aufgewachsen ist und Filme geguckt hat, kennt deine Stimme natürlich und zum Beispiel natürlich auch aus der Werbung. Ich meine, auch da warst du sehr präsent. Aber trotzdem,
bin ich zum Glück immer noch, ja.
Ja, siehst du, genau. Aber deswegen die Frage, Kai, du hast genau das aufgeworfen. Was ist, wenn ich schon professionelle Sprecherin bin, aber nicht durch meinen Namen bekannt bin oder für ein bestimmtes Produkt, aber trotzdem mit meiner Stimme genug Geld verdiene und darauf angewiesen bin?
Also wenn wir das vielleicht mal mit dem Recht am eigenen Bild vergleichen, dann reicht es eigentlich aus, wenn mich eine bestimmte Anzahl, das muss keine große Gruppe sein, von Menschen identifiziert. Wenn das Bild identifizierbar ist, aufgrund einer Narbe, die ich habe, aufgrund einer Tätowierung, die ich habe, aufgrund meiner Körperhaltung und all diesen, was einen Menschen eigentlich ausmacht, wenn es aus dem engsten Bereich herausgeht. Dass, wenn wir das analog zur Stimme anlegen, da muss man auch sagen können, auch die Sprecherin, die nicht bekannt ist, aber identifizierbar ist durch eine bestimmte Anzahl von Personen, auch die hat den Schutz natürlich, den sie auch realisieren kann. Aber es gibt sicherlich ganz viele Personen, Schauspielerinnen, die einen ähnlichen Duktus haben auch, die sich relativ ähnlich anhören. Da denke ich, meine Idee wäre, das hatten wir am Telefon mal besprochen, dass man ähnlich wie eine Geräte- und Speichermedienabgabe so generell für die Nutzung von KI im gewerblichen Bereich Abgaben generell zahlt, die in einen großen Topf reinkommen, wie die KSK und was immer auch, und der man dann andere Künstlerinnen unterstützen kann natürlich. Denn sonst wird es schwierig. Wenn wir jedem überlassen würden, selber seine Rechte durchzusetzen, so viele Anwälte gibt es gar nicht, so viel Geld gibt es gar nicht, das man nutzen kann, bei den vielen Rechtsverletzungen da sind.
Eine gute Idee.
Ja, aber so einen gemeinsamen Topf zu machen, den gibt es ja auch bei anderen urheberrechtlich geschützten Werken. Dafür gibt es die Geräteabgaben ja.
Es gibt es ja auch bei denen, die gibt es ja auch bei euch, nicht? Mehr oder weniger.
Ja, und das wäre eine Idee vielleicht, die noch gar nicht so diskutiert worden ist.
Absolut, ja.
Aber die, wenn man so die Bestrebungen der Bundesregierung sieht und der Kommission, dann fällt das immer ein bisschen runter. Da heißt immer, ich muss es kennzeichnen. Aber wie schütze ich eigentlich den Einzelnen, dessen Rechte verletzt sind? Natürlich haben wir ein Instrumentarium dafür. Aber es bringt ja nichts, nur untersagen zu können, wenn ich Glück habe, untersagen zu können, aber trotzdem meine Stimme benutzt wird fürs Morphing zum Beispiel oder für andere. Das Ergebnis meiner Kreativität dazu führt, dass ich letztlich meine Möglichkeiten der Kreativität, das nachher auszuleben, damit Geld zu verdienen, vernichtet werden. Also muss es eine Kompensation dadurch geben. Dafür wäre eine Abgabe, wir hatten uns am Telefon unterhalten, meine Grafiken, die ich auf meiner Seite erstelle durch Midjourney, was man einen kleinen Obolus zahlt an die KSK, wo er ist hin. Kleinen Betrag, der keinem wehtut, aber der in der Menge nachher in großen Summe wieder ergeben wird, wenn es jeder mitmachen müsste.
Er spricht wie ein Rechtsanwalt.
Der sich Gedanken gemacht
hat, dass
er kritisiert wurde am Telefon.
Nein, ich meine, ich finde generell einfach die Unterhaltung und das Für und Wider ja interessant.
Ja.
Ich meine, die Frage ist ja natürlich auch bei vielen Modellen, möchte ich, dass meine Werke darin landen? Und bei uns natürlich im Speziellen, dadurch, dass das auch Persönlichkeitsmerkmale sind, ist es nochmal eine besonders, sagen wir mal, pikante Situation. Ne? Aber ich verstehe vollkommen, was du sagst. Das hat auch hat auch Olaf Zimmermann gerade aufgeworfen, dass es eigentlich eine Digitalabgabe geben sollte. Ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Aber bis dahin oder eben auch in diesem speziellen Bereich, wo natürlich jetzt auch eine Art Gewinn generiert wurde, ohne Manfreds Einverständnis, das ist jetzt natürlich noch so eine sehr schwierige Situation. Und da würde mich auch interessieren, was du als Anwalt davon hältst. Also Manfred, du hast ja jetzt analog zu deinen normalen Honoraren den Schadenersatz.
Nein, das ist das Honorar. Was wir haben, ist keine Entschädigung. Die Entschädigung ist ja, die Entschädigung ist dann, wenn dein Persönlichkeitsrecht verletzt wird, als Kompensation, wenn die Abmahnung nicht ausreicht. Was wir aber sagen, was jeder Künstler hat, jede Künstlerin hat, ist natürlich zu sagen, was hätte ich eigentlich normalerweise bekommen, wenn ich meine Stimme zur Verfügung gestellt hätte für dieses Projekt? Das ist die Lizenz, die fiktive Lizenz, die jeder Musiker bekommt bei einer ähnlichen Verletzung auch. Mhm. Und das haben wir eingeklagt.
Genau, aber ihr seid da ja begrenzt in der Menge, die ihr fordern könnt. Nämlich eben einfach nur eine reguläre Lizenz sozusagen.
Mhm, genau.
Das heißt, es wird eine Rechtsverletzung begangen und die Strafe ist, dass man die Rechtsverletzung gekauft hat.
Na, das ist keine Strafe. In Amerika, im englischen, anglikanischen, im amerikanischen Rechtskreis kennt man Punitive Damages.
Ja.
Das heißt, ich habe die Rechtsverletzung, ich kriege die Lizenzgebühr und dann kriege ich das Zehnfache obendrauf, weil es Strafcharakter hat. Das gibt es hier nicht. Wir haben die Lizenzanalogie. Wir haben die Frage, was hat der eigentlich gewonnen durch die Stimmnutzung oder die Rechtsverletzung, was hat der andere verloren? Und da hat die Rechtsprechung irgendwann die Lizenzanalogie entworfen, die sagt, was hätten die eigentlich vereinbart, wenn sie die Rechte vergeben hätten. So, und das sind das Geld, das wir für Manfred verlangt haben. Darüber hinaus gibt es aber
wenig verlangt.
Und du hast ja auch die Kosten des Verfahrens.
Nee, das zahlt der Gegner. Das zahlt der Gegner.
Komplett?
Mhm. Ja, vollumfänglich.
Aha. Gibt es wieder Geld zurück?
Wusstest du doch gar nicht.
Ich weiß gar nicht, ob wir über die Summen sprechen dürfen, das müsst ihr gleich nochmal sagen. Aber ich hatte eine ähnliche Geschichte, die hat nichts mit KI zu tun. Und da war es auch so, am Schluss gab es eben nur das Honorar, was fällig geworden wäre, wenn ich nicht quasi den Beweis erbringen hätte können, dass es illegal ohne meine Zustimmung getan wurde.
Ich hätte mehr verlangt.
Und das meine
für den Scheiß hätte ich wirklich mehr verlangt.
Ja, das ist genau der Punkt. Das ist genau die Frage.
Nach dem Motto, ich habe jemanden beim Klauen erwischt, aber ich kriege trotzdem nur den Preis, der die Ware normalerweise hätte.
Das ist aber das allgemeine Schadenersatzanspruchsrecht. Genau das ist der Zustand, der hergestellt wird, als wenn der Schaden nicht eingetreten wäre. Du kriegst auch, wenn du ein Auto kaputt fährst, nicht einen Neuwagen von demjenigen, der ihn dir kaputt gefahren hat. Außer es war ein ganz neues Auto. Okay. Du musst dir was abziehen.
Guter Punkt.
Der Schaden wird anders berechnet. Man kann natürlich überlegen, weil wir so eine rechtslastige Seite hatten, ob wir einen Entschädigungsanspruch drauf hätten packen können. Damit hätten wir aber das Risiko enorm erhöht, weil der Entschädigungsanspruch im deutschen Persönlichkeitsrechtsfällen, das ist die Ausnahme, nicht die Regel. Ich sage immer zu meinen Mandanten, ist der Unterschied zwischen dem Nacktfoto und dem Foto angezogen. Beides sind Rechtsverletzungen, aber für das eine gibt es eine Entschädigung nachher.
Also ich bin froh, abgesehen von dem Geld, interessiert mich überhaupt nicht so, dass da ein Urteil gefällt worden ist.
Das war
mir am wichtigsten und ich wollte eigentlich auch kein Geld haben, ich wollte nur dieses Urteil.
Sollst du auch spenden, oder?
Ja, von mir aus. Dir spenden. Wirklich, das ist mir wurscht mit dem Geld.
Nee, das kann ich mir tatsächlich auch gut vorstellen, denn wie ja eingangs auch schon gesagt, also du hast ja eigentlich ausgesorgt, du müsstest ja gar nicht klagen. Es ist natürlich ein Privileg, dass du klagern kannst.
Also ich kann klagen und kann auch das aufbringen, was ich da bezahlt habe. Das, sagen wir, plus minus null kommt da raus.
Ja, also wir haben nicht nach Stunden Honorar abgerechnet. Sonst hätten wir noch zweieinhalb Jahre.
Okay.
Nein. Wir haben ganz normal nach gesetzlichen Gebühren und die gesetzlichen Gebühren hat die Gegenseite dann zu ersetzen. Wir sind ganz fair mit den Mandanten, deshalb werde ich nie reich. Wir machen ja auch die kostenlose Beratung für Künstlerinnen und Startups freitags für Leute, die nicht so viel Geld haben, sich einen Anwalt im Kudamm leisten zu können.
Es liegt nur am Kudamm.
Das Manfreds Auto auch größer als
aber er kam mit dem Cadillac an. Du kamst mit dem Cadillac an.
Mit dem Fahrrad.
Ein Cadillac-Fahrrad.
V8-Fahrrad.
Cabrio.
Stark. Na, das ist natürlich sehr gut zu wissen. Also das ist ja eben genau die Frage. Also kann man sich wehren? Ist man überhaupt imstande, sich zu wehren gegen so etwas?
Ja, das war der Hauptgrund.
Ne? Und ich habe in meinem Kopf dann so dieses Bild aufgemacht, in der jetzigen Situation ist es ja durchaus möglich, wenn jemand angefragt wird und sagt, nee, da spreche ich nicht für, dass man sagt, ja, dann mache ich es mit KI, soll er doch klagen, weil es zahle ich ja eh das.
Also ich möchte auch eine Sache sagen, so einfach ist es nicht. Nehmen wir an, du hast eine große Produktion, du hast die Stimme mit KI generiert. Du musst die Tonspur auswechseln, wenn du verlierst. Da sind mehr Kosten dran als nur die Unterlassung des ganzen Dings. Versuch mal ein Musikstück zu machen, das nochmal zu rekonstruieren. Wir hatten mal einen Regisseur, ich nenne jetzt keinen Namen als Mandanten, der hatte seinen letzten Film hatte die Tonspur oder die Musik nicht lizenziert. Der Film kam nie wieder in die Kinos, nachdem er auf der Berlinale war, weil das Geld nicht da war, eine neue Tonspur herzustellen. Das ist heute natürlich einfacher. Mhm. Und die Reputationsschaden ist natürlich auch enorm groß. Ja, ob sich jetzt ein Major daran wagen würde, eine Stimme so offensichtlich zu klonen und dann zu verwenden, weiß ich nicht. Kann sein.
Also das sind ja auch respektable KundInnen. Da würde ich das tatsächlich auch nicht hinschieben. Ne?
Na, die
also
klauen die gleich die Rechte, indem sie unterzeichnen lassen. Dass sie den Dokument
Da wird auf einem anderen Niveau geklaut. Aber würdest du sagen, Manfred, dass es für dich jetzt dann auch denkbar wäre, den nächsten YouTuber ziehen zu lassen? Oder würdest du wieder klagen, wenn es jetzt kein multinationaler Konzern ist?
Wahrscheinlich lasse ich so viele ziehen, wo ich gar nicht weiß, dass sie meine Stimme benutzen.
Ja.
Spielt das für dich eine Rolle, ob das ein kommerzielles Produkt ist? Also ob jemand versucht, mit deiner Stimme Geld zu verdienen oder ob jemand Satire macht? Würdest du sagen, ich will es generell nicht oder drückst du da ein Auge zu?
Wahrscheinlich drücke ich ein Auge zu.
Ich würde auch ungern private Nutzer abmahnen. Also mir geht das auch so mit den Rechten, die wir vertreten, dass wir versuchen, nicht diese Abmahnwellen, auch die viele Kollegen von mir losreißen und sagen, wir verdienen jetzt, machen ein neues Erwerbsmodell daraus. Und dann triffst du wieder die Kleinen, dann triffst du wirklich denjenigen, der so eine Satire-Geschichte macht, der gar keine kommerziellen Interessen hat und so ein bisschen Geld vielleicht mit Werbung verdient. Das macht unsere Kanzlei auch nicht. Und ich glaube, die meisten Künstlerinnen wollen das auch gar nicht, weil es ja genau die Leute betrifft, die daherkommen, wo sie selber mal angefangen haben, ganz klein mit irgendwelchen Ideen, die sie machen, wo man auch klaut, sei Samples und so weiter und so fort. Also ich glaube, da muss man sich das Einzelne anschauen. Wenn es so ein rechtslastiges ist oder politisch so rechtslastig ist, dann würde man wahrscheinlich auch einen Privaten angreifen, ja, weil sofern man nicht rechts ist natürlich. Aber sonst würde ich wahrscheinlich als Anwalt das ungern machen.
Und würdest du sagen, die Chancen werden immer schlechter, umso größer der Gegner? Also ist das bei einem YouTuber einfacher als bei einem Multinationalen?
Wir gewinnen gegen Meta genauso.
Okay, wir gewinnen alles.
Wir gewinnen nicht alles. Nur die Anwälte auf der Gegenseite, wir haben gute Anwälte in der Kanzlei. Wir gewinnen und wir verlieren. Aber wir wissen, wenn wir verlieren, warum wir verlieren. Wir wissen, wenn wir gewinnen können, dass wir gewinnen werden.
Ja. Mhm.
So, das macht keinen Unterschied. Der große Unterschied ist vielleicht, dass sich ein großer Gegner einen Anwalt leisten kann, der 350 Stunden hat, der sich 20 Tage lang damit konzentrieren kann. Das hat natürlich weit mehr Energie reinstecken kann. Und da, wenn du dann Massengeschäft machen wir ja nicht, aber wir müssen ja trotzdem 50 Mandate im Monat abarbeiten. Da bleibt ein bisschen wenig Zeit da wird es ein bisschen schief. Aber ich habe gegen so viele erfolgreich und meine die anderen Kollegen aus meiner Kanzlei gefochten. Das macht da wenig Angst.
Vielleicht noch aus deiner Sicht, Kai, ist das ein Thema, was jetzt durch AI-Act und EU-Prozesse und so weiter irgendwann auch dahin geleitet wird, dass wir mal über den Input, also das Training reden? Oder geht es immer nur darum, okay, wir sind eigentlich alle schon mit unseren Stimmen irgendwo trainiert und die Maschine spuckt es aus und wenn es dann ein Problem gibt, fangen wir an zu klagen?
Also ich glaube, das Problem ist, dass ja dieses Data-Mining erlaubt ist für wissenschaftliche Zwecke und alles ist wissenschaftlich. Man kann es immer so drehen, dann werden die Daten weiterverarbeitet und so weiter. Verstehe. Wo wir anfangen müssen, glaube ich, ist zu fragen, wie schützen wir eigentlich den Künstler, die Künstlerin, die Person, deren Input da reinkommt, deren Output Input wird. Da müssen wir ansetzen. Und da geht momentan meines Erachtens eigentlich alles dran vorbei. Wir müssen Deepfakes kennzeichnen. Wir müssen ab dem 2. August, das ist glaube ich den nächsten Jahres, unsere hergestellten Fotos mit Personen drauf kennzeichnen oder welche Produktfotos kennzeichnen. Aber es fragt keiner danach, wie werden die Leute eigentlich kompensiert, deren Output das geschaffen hat letztlich. So, daran fehlt es momentan, auch in der Diskussion fehlt es daran. Wir schützen natürlich die Opfer, mit den Deepfakes, aber irgendjemand hat ja die Bilder zur Verfügung gestellt, die Grundlage war, und das sind oftmals Künstlerinnen.
Genau.
Ich glaube, das Problem, das wir auch haben, ist, dass die Europäische Union oder die Deutsche Bundesrepublik Deutschland gar nicht die Macht hat, die Politiker sich zu wehren gegen das, was amerikanische oder chinesische oder russische Unternehmen machen. Wir können es einfach gar nicht. In dem Moment, in dem wir sagen, wir wollen Restriktionen auferlegen, kommt ein Trump oder andere und sagt Google, dann gibt es halt 2 Milliarden oder wir geben neue Tariffs und so weiter und so fort. Und die kuschen davor. Europa kuscht davor. Vielleicht mit Recht, zu Recht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wird es auf jeden Fall nicht so einen Schutz geben, auf internationaler Ebene, bedingt durch Europa, dass die Künstler wirklich auch geschützt sind. Und in Amerika und in anderen Ländern hat man einen anderen Blick auf Kreativität und Persönlichkeitsrechte. Ich glaube, das ist relativ eindeutig. Die fühlen nicht mit uns. Ja, ist das Copyright. Das Copyright ist ja ein Verlagsrecht, das ist ja ein Unternehmerrecht. Das kann ja verkauft werden. Da kann ja der Urheber, wird dessen entblößt. In Deutschland, Europa, Kontinentaleuropa, bleibt das Urheberrecht immer beim Schöpfer. In Amerika kann ich es verkaufen.
So. Ja, da sieht man schon den eklatanten Unterschied. Ja, bei dieser Klage von Anthropic ist ja jetzt auch klar, dass ja, man nur Ansprüche geltend machen kann, wenn man 3 Monate vor Klage, die bei dem Urheberrechtsoffice angemeldet hatte, die Werke.
Ja. Also, und der andere Witz jetzt nochmal was wir vorhin gesprochen haben, mit diesem Opt-out. Ja, natürlich kann man ein maschinenlesbares Opt-out reinstellen auf seine Seite, dann wird man nicht gecrawlt fürs Data Mining. Aber was macht denn der Manfred? Wo kommt denn dein Opt-out da denn? Ja, stelle ich das mir auf den Kopf drauf. Also diese Leistungen, ja, die überall rausgezogen werden, bei YouTube etc. Das Video mit deiner Stimme auf YouTube, da hast du kein Opt-out drauf.
Ich wahrscheinlich mal, was ein Opt-out ist.
Naja, wo du sagst, ich will das nicht, dass das benutzt wird dafür. Gut, ja, deine Stimme für irgendwelches Data-Mining oder was immer auch. Das kann man gar nicht realisieren.
Hat davon Manfred abgesehen. Lehmann eigentlich eine Homepage? Ich weiß es ehrlich gesagt.
Was habe ich?
Manfred Lehmann hat keine Homepage.
Hast du eine Homepage?
Aber Wikipedia.
Nee. Da müsstest du es draufstellen, Manfred, das Opt-out.
Das reicht ja nicht aus, es muss ja maschinenlesbar sein.
Ich höre das Ganze. Nee, ich gucke mir das alles nicht an.
Du kannst ein T-Shirt anziehen, auf dem draufsteht, nicht mit mir.
Genau, nicht mit mir und meiner Stimme. Ja. Ich finde es herrlich, dass die Stimmung trotzdem so gelöst ist. Wir reden darüber, dass eigentlich viele unserer, sag ich mal, schöpferischen Werke irgendwie eine Maschine gespeist wird und die macht damit, was sie will und was die User da rausholen, ist dann am Ende nur so halb urheberrechtlich geschützt. Aber würdet ihr sagen, dass dieses Urteil jetzt euer Leben in Zukunft verändert? Also Manfred, wie sieht's bei dir aus?
Nee, überhaupt nicht.
Dir war das wichtig, die Solidarität spielt eine Rolle. Das,
auf jeden Fall.
Da ziehen wir den Hut. Das war war eine ganz große Sache. Vielen Dank dafür.
Nee, und ich habe den richtigen Rechtsanwalt bekommen. Also, ja.
Danke, dass ihr das mit uns geteilt habt.
Gerne.
Wir werden es in die Welt hinaustragen.
Dankeschön. Danke, dass ihr da wart.
Danke.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
In der nächsten Folge haben wir gleich 2 Gäste, Aline Blankertz und Rainer Mühlhoff. Er ist Professor für Ethik und sie angewandte Ökonomin. Die beiden haben schon ein gemeinsames Thema und zwar den digitalen Faschismus. Ja, denn drunter machen wir es jetzt nicht mehr. Die KI-Ideologie könnte die Demokratie untergraben. Das ist zumindest deren These.
Ja, Rainer hat dazu gerade ein Buch rausgebracht, KI und der neue Faschismus. Und wir sprechen auf jeden Fall darüber und über ihren gemeinsamen Republika-Vortrag zum gleichen Thema.
Dann bis zum nächsten Mal.